Ich hatte ein Wort heute Morgen auf dem Herzen und es kam immer in Englisch. Warum? Weil ich Englisch einfach liebe.
Ja, du bist Engländerin.
Ich bin Engländerin, da hilft dir nichts. Also der Hälfte, ne? Und das Wort, das ich bekam, ist: My love is so deep, it goes beyond emotion.
Meine Liebe ist so tief, sie geht tiefer als nur Emotion.
My love meets every man and every woman where they stand.
Meine Liebe begegnet jedem Mann und jeder Frau, wo sie gerade stehen.
And my love gives an understanding to every man that needs to understand what true love is.
Meine Liebe gibt ein Verständnis über Liebe für, zu jeder Person, um wirklich zu verstehen, was echte Liebe ist.
Men, it isn't an emotion.
Männer, Liebe ist nicht nur Emotion.
It isn't a feeling.
Es ist nicht nur ein Gefühl.
It's a fact.
Es ist ein Fakt.
And because it's a fact,
weil es ein Fakt ist,
God wants to meet you in his deep and understanding of his love.
Möchte Gott dich als Mann dir dort begegnen in der Tiefe seiner Liebe.
Und mein Eindruck ist manchmal in der Anbetung oder Lobpreis, wenn es so ein GUI-Lied ist, ne? Ich lieb dich, Herr, und so. Ich habe manchmal den Gefühl, dass manche stehen da und sagen, jo, kann nicht so nachvollziehen, ne? Und deshalb, wenn wir Gott entdecken und erkennen, für wer er ist, dann erkennen wir, dass es mehr als diesen Ausdruck, den wir gerade führen oder sagen, sondern es geht so tief, dass es unser Innersten eigentlich schütteln und rütteln darf. So, sei bereit heute Morgen. Wir haben ein Thema, ne, zu zweit, also hast du schon
genau,
angefangen.
Wir machen das heute zu zweit und wir haben vor zwei Wochen schon angefangen mit dem Thema echte Herzensbeziehungen. Und da haben wir beim letzten Mal darüber geredet, vor zwei Wochen, warum brauchen wir überhaupt Beziehungen? Wir haben uns die Mattengemeinschaft angeschaut. Erinnert ihr euch an die fünf Männer? Genau. Es gibt auch auf YouTube anzusehen, da könnt ihr euch die Mattengemeinschaft anschauen, warum wir Beziehungen brauchen. Und heute wollen wir in Teil 2 gehen und in Teil 2 geht es darum, den anderen wahrzunehmen. Den anderen wahrzunehmen. Und die Kerstin startet da gleich mal los.
Genau, so der Bibel ist ganz praktisch heute, okay? So Ohren auf, Herz weit auf. Es gibt ein Buch, der in einer bestimmten Zeit in deines Lebens ganz, ganz wichtig ist, hyperwichtig ist. Und er ist kein sonderlicher gut geschriebenes Buch, aber abgesehen von der Bibel ist es vermutlich das am weitesten verbreitete Buch in unserer Gesellschaft. Kennt ihr es? Ja, und zwar heißt es die Straßenverkehrsordnung. Nein, doch. Oh. Gibst es. Bevor du deinen Führerschein bekommst, musst du ein gewisses Maß an Kompetenz unter Beweis stellen. Du musst die gängigsten Verkehrszeichen kennen und wissen, was sie bedeuten und wie man auf sie reagiert. So, Stopp bedeutet nicht Go, zum Beispiel. So, wäre das nicht schön eigentlich, wenn wir dieses Buch für unser Alltag haben würden und wirklich eine Straßenverkehr, Verkehrszeichen gibt für Schilder für Menschen, dass jeder so ein Schild aufstellen darf und sagt, kein Zugang, kein Zutritt, Stopp, aufmerksam. Ne? So, du bekommst an deinen Arbeitsplatz um den Hals, zum Beispiel begegnest dein Chef und um seinen Hals steht, hatte heute Morgen Streit mit meiner Ehefrau. Bitte Abstand halten. Oder du steckst ein Kind abends ins Bett und machst alles ganz, ganz schnell, da du hundemüde bist. Und doch eigentlich steht da ein Schild, ich bin noch klein, bitte das Tempo reduzieren. Oder zum Beispiel, du bist mit jemand verabredet, der nichts Gutes mit dir im Schilde führt und eigentlich da sollte stehen, Achtung, Abgrund. Genau. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir in der Schule alle das Fach Beziehungskunde hätten und eine Art Führerschein erwerben könnten, bevor wir uns alle auf Beziehungen einlassen. Wäre schon cool, oder? Neben Chemie und Bio und jetzt Menschenerkenntnis. Wow! Unsere Gesellschaft wäre so super. Die Beziehungspolizei könnte dann alle aus dem Verkehr ziehen, wenn es einem nicht gelingt, bei einem Konflikt am Stoppschild anzuhalten. Oder wenn man versucht, sich durchzumogeln, obwohl ein großes Schild mit Straßensperrung dasteht. Es wäre eine große Hilfe, wenn die Menschen solche Schilder um den Hals tragen würden. Doch diese gibt es nicht und zumindest keine sichtbaren. Aber es gibt Schilder und wir müssen nur lernen, sie zu lesen. Und das ist manchmal schwierig. Die Bibel beschreibt immer wieder, dass es einen von Gottes Eigenschaften ist, dass er nicht nur auf das Äußerliche des Menschen betrachtet. Und da kannst du das lesen in 1. Samuel 16, Abvers 7. Und da wir nach dem Bild Gottes und für die Gemeinschaft erschaffen wurden, tragen wir ein klein wenig von dieser Fähigkeit auch in uns. Gott möchte, dass wir einander kennenlernen und darauf achten, was sich unterhalb der Oberfläche abspielt und auch darauf hören, was im Herzen des anderen passiert.
Und das ist die Einleitung für heute Morgen und die Herausforderung, die wir haben. Leider gibt es diese Schilder nicht. Und es geht darum, den anderen wahrzunehmen und ins Herz zu schauen und zu erkennen, was passiert da gerade. Es gibt das weltberühmte Zitat aus dem Buch Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Und da heißt es, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Wenn wir den anderen wahrnehmen wollen, dann müssen wir mit den Augen des Herzens sehen. Genau, also mit den Augen des Herzens zu sehen. Und das ist der Schlüssel dazu. Das Herz eines Menschen ist normalerweise nicht in seinen Worten und Handlungen sichtbar, sondern es zeigt sich überwiegend auf eine andere Weise, nämlich unsere Körpersprache. Der Tonfall der Stimme. Unser Gesichtsausdruck, Mimik, Gestik, mit den Augen des Herzens zu sehen. Manche Menschen senden in erster Linie durch ihre Körpersprache tausende von Signalen, indem sie vielleicht nervös wirken, mit eingesunkenen Schultern dasitzen oder lebhaft und voller Energie sprechen. Und sie vermitteln dadurch etwas. Sie vermitteln auf subtile Weise zwischen den Zeilen. Entweder vermitteln sie, ja, sprich weiter, oder sie vermitteln, hör endlich auf zu reden, oder sie vermitteln, ich fühle mich gerade gestresst, oder sie sagen, ich nicke zwar, aber ich bin eigentlich gar nicht ihrer Meinung. Ich genieße diesen Moment gerade. Ich bin jetzt total gelangweilt. Ich wünschte, ich wäre auf einer schönen Insel. Oder vielleicht denkst du dir auch, ich wünschte, du wärst auf einer Insel. Wie das in Beziehungen manchmal so ist. In der Bibel gibt es da ein paar Beispiele sogar dafür. Im ersten Buch Mose, da lesen wir in Kapitel 4, dass Kain finster zu Boden blickte, als er auf Abel eifersüchtig war. Er blickte finster zu Boden. Und Gott sieht es und liest mit den Augen seines Herzens und er sagt, warum bist du zornig? Warum starrst du auf den Boden? Und das ist nur eins von mehreren Beispielen, wo Gott las in Kains Gesicht, was in seinem Herzen vorging. Und er hat nicht ein einziges Wort gesagt. Er hat wahrgenommen, was bei Kain abging. Diese Fähigkeit, Gestik und Mimik von Menschen zu lesen, die wird auch als Beziehungsintelligenz beschrieben. Und wenn wir diese besitzen, dann können wir unsere eigenen Gefühle und auch die Gefühle unserer Mitmenschen besser lesen und uns auf sie einstellen. Es ist wie bei einem großen Orchester. Wir treffen die eigenen Töne gut und können uns auf die Töne der anderen einstellen. Aus den vielen einzelnen Tönen wird dann ein musikalischer Genuss. Wenn das aber nicht gelingt, dann vergreifen wir uns manchmal im Ton. Und dann triggern wir jemanden und dann schießt er zurück. Und auf einmal hast du eine totale Dissonanz und Disharmonie und es kracht. Wenn wir manchmal die richtigen Töne nicht treffen. Die gute Nachricht ist, man kann das lernen. Man muss sich nur mit ein paar einfachen Beziehungsregeln auseinandersetzen. Man muss lernen, die Schilder wahrzunehmen, die uns in unseren Beziehungen begegnen. Und wir wollen uns heute drei Schilder ansehen. Drei Schilder. Und bei denen geht es heute darum, den anderen bewusst wahrzunehmen und ihm zu begegnen. Du schaust heute nicht auf dich. Heute geht es um dein Gegenüber.
Super. Und das erste Schild, den wir anschauen wollen, heißt das Stoppschild. Der ist schön rot, ne? Und weiß, den erkennt man vom Weiten her. Und es sagt eigentlich, das Signal, was es vermittelt für Menschen ist, höre auf, jetzt zu reden. Höre auf, mir Ratschläge zu erteilen oder höre auf, so viel zu schwafeln. Höre auf, mich zu kritisieren. Höre auf zu tratschen. Höre auf, dich ständig verbal in den Mittelpunkt zu stellen. Stopp! Achte bei deiner Begegnung auf nonverbale Stoppschilder. Menschen fangen an, wegzuschauen, wenn du redest. Menschen hören auf zuzuhören, tippen in ihre Handy. Sind, ja, ich höre dir zu, aber ne? Menschen lehnen sich zurück oder Menschen stellen keine Fragen mehr. Das sind so Warnsignale, dass irgendwas vielleicht nicht so gut läuft. Und spätestens dann solltest du aufhören zu sprechen. Gib den anderen auch einmal eine Chance. Vielleicht hast du selber kein Problem damit, aber du kennst jemanden, dem man die Sprecherlaubnis entziehen sollte.
Nicht mit dem Finger jetzt zeigen.
So, und nimm sie beiseite und gib ihnen eine behutsame Nachhilfestunde zum Thema Stoppschilder. Das ist nicht so leicht, als was man denkt. Man redet lieber mit einer dritten Person darüber und sagt, boah, die hören nicht auf zu reden. Statt eigentlich direkt zu der Person zu gehen und sagen, du, kann ich dir echten Rat geben, du nimmst den Raum ein. Das sind andere hier, die würden so gerne was erzählen. Kannst du es vielleicht reduzieren? In Liebe gemeinter Rat ist so viel wertvoller, weil es hilft dem Menschen, weiterzukommen im Leben. Ein anderer Grund, diese Stoppschilder zu beachten, hat mit geistlicher Wachstum zu tun. In Sprüche 10, 19 heißt es, ein Mensch, der viel redet, versündigt sich leicht.
Autsch.
Wer seine Zunge jedoch im Zaum hält, der zeigt Verstand. Wolltest du etwas da sagen?
Nein.
Okay, cool. Ich habe einfach den Sprache der Körper gerade gemerkt, so wie, okay, nein, alright. Diese bemerkenswerte Aussage macht deutlich, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen der Anzahl der Worte, die du aussprichst, und der Anzahl der Sünde, die du begehst. Autsch.
Autsch.
Ja. Der Umkehrschluss wäre, du reduzierst die Anzahl deiner Sünde, indem du aufhörst, so viel zu reden. Ich glaube, es geht echt um Schwachsinn. Wir sind manchmal in Momenten, wir reden echt Blödsinn, weil wir wissen nicht, was wir reden sollen. Wir sind in einem Moment und wir denken, wir retten den Moment, indem dass wir wahnsinnig viel reden. Und es ist echte Unbeholfenheit. Und dann kommen Dinge aus uns raus, wo wir denken nachher, was habe ich dabei gedacht? Warum habe ich diese blöde Geschichte erzählt? Und da schämt man sich. Und das ist eigentlich jeder Wort, der fällt, der zu unnutz ist, ist in Gottes Augen tatsächlich etwas, wo man abwiegen soll und sagen, geht nicht. Und da muss man echt üben. Das ist nicht so leicht. Wir können leben, ohne das letzte Wort haben zu müssen. Boah! Das schwellt einige von uns schwer, glaube ich. Wir können leben, ohne zu versuchen, was der andere über uns denken, unter Kontrolle zu haben. Wir können leben, ohne aus jedem Streit als Sieger hervorzugehen. Und wir können leben, ohne jede Entscheidung zu bestimmen. Wir können leben, ohne immer die Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Und ich glaube, das ist ein Gebet, die ich momentan nehme zu mich persönlich, da Gott mir hilft, das zu verfeinern.
Wenn du da so ein bisschen schaust, und ihr merkt schon, wir haben so eine Mischung aus Pädagogik und Bibelstudium heute Morgen. Also so die ganzen Koryphäen der Pädagogik und Psychologie, die sind sich einig. Das ist eine der wichtigsten Beziehungsfähigkeiten, die ein Mensch erlernen kann, ist tatsächlich das Zuhören. Genau. Und jetzt leben wir in einer Gesellschaft, die eine Herausforderung hat, dass obwohl so viel zu hören ist und es so viel gibt, ist es tatsächlich sehr selten, dass du mal jemanden hast, der dir zuhört. Und was dadurch passiert ist, wenn du mal jemanden hast, ist, dass du dann auch sehr gerne und sehr viel erzählst und was nicht verkehrt ist. Aber das richtige Wort zur richtigen Zeit zu sprechen, ist wichtig und sich immer mal wieder auch zu sagen, okay, jetzt höre ich mal bewusst zu, ich nehme mal bewusst den anderen wahr. Ich habe zum Beispiel oft die Herausforderung, dass ich in Gesprächen bin mit anderen, die erzählen mir, und kennt ihr das, der erzählt oder die Person erzählt und du überlegst schon deine Antwort, wie du jetzt darauf antwortest, du kriegst gar nicht mehr den Rest mit, der gerade erzählt wird. Und das mal zu versuchen, jemanden wirklich ausreden zu lassen, zuzuhören und dann, wenn der fertig ist, dann eigentlich, okay, jetzt mal zu antworten. Es geht darum, interessiert und verständnisvoll zu sein. Es geht darum, den anderen nicht zu unterbrechen. Es geht auch mal darum, zwischen den Zeilen zu lesen, auf Andeutungen einzugehen. Das kennen die, die verheiratet sind, bestimmt als Ehemann und Ehefrau. Es kriegt man ja oft nicht so die direkte Kommunikation. Manchmal kriegt man so einen Satz und da gibt es dann zwischen den Zeilen zu lesen, wenn zum Beispiel du als Mann nach Hause kommst und deine Frau fragt, wie es ihr geht, dann, und das überfällt dich ein bisschen, dann solltest du nicht antworten, naja, ein Mensch, der viel redet, versündigt sich leicht, mein Schatz. Wenn die Frau klug ist, dann kontert sie mit Sprüche 25,11 und sagt, wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen, so sind treffende Worte im richtigen Augenblick. Also zuzuhören und das richtige Wort zur rechten Zeit. Und da auch ruhig mal locker zu bleiben, öfters mal zuzuhören und den anderen wahrzunehmen. Was sagt er eigentlich gerade und welche Emotion habe ich da zwischen den Zeilen? Wie ist der gerade? Welche Mimik oder Gestik kommt da gerade rüber? Und es hilft uns einfach dann auch, bessere Beziehungen zu führen. Das nächste Schild.
Wir teilen.
Ja, gut.
Das nächste Schild, Achtung, Baustelle.
Jetzt kann ich aber nicht mehr zwischen rein plappern.
Doch, kannst du. Mach einfach mit mir so. Genau. Jede Beziehung, die du jemals eingegangen bist und die du noch eingehen wirst, trägt auf der Verpackung die Aufschrift Achtung, Baustelle. Wir alle haben es. Hast du es gewusst? Du hast so ein Schild? Du bist am Arbeiten noch. Natürlich wäre es uns lieber, unsere Beziehungen würden von ganz alleine wachsen und gedeihen, ohne dass wir irgendwelche Aufmerksamkeit schenken oder an ihnen arbeiten müssen. Doch das ist nicht so. Denn jede Beziehung ist eine Baustelle. Ich kann mich erinnern, ich habe mit Gott gemeckert und habe gesagt, ja, keiner ruft an, keiner meldet sich. Keiner nimmt teil an mein Leben. Und dann kam diese ganz leise, weise Stimme. Ruf du an. Geh du und frag, wie es der andere geht. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn du ein Freund sein möchtest, musst du auch ein Freund sein. Ne? Das kennen wir. Aber ich glaube, das müssen wir schon üben. Und Christian hat einen Wahnsinnsgarten, in dem ich ab und zu verweilen darf, weil ich mit ihm verheiratet bin und ich genieße das mit seinen Hammer-Kunstwerke, was er aus der Natur macht. Aber ich kenne andere zum Beispiel, wenn wir schauen, wie die ihre Garten pflegen. Und ich muss immer lachen, weil einer hat dann einfach die Ausrede, ich mache es ganz wild. Ganz wild. Natur. Ja, so Natur, dass du nicht mehr drauf treten kannst mehr. So Natur ist es. Ne? Bald kommt dein Sumpf. Genau. So ohne angemessene Aufmerksamkeit neigen Beziehungen dazu, sich auseinanderzuleben. Ich soll das ergänzen, was ich gerade gesagt habe. Entschuldigung.
Bei dem Beispiel im Garten geht es eigentlich darum. Also du musst einen Garten pflegen und wenn du den nicht pflegst, dann verwildert er und Unkraut und alles Mögliche. Und unsere Beziehungen sind genauso. Deswegen das Beispiel vom Garten. Die Beziehungen zu pflegen.
Sehr schön.
Genau.
Habt ihr das besser verstanden jetzt? Ja. Oh, siehste. Oh Mann, muss viel noch lernen. Ich spreche so Sätze raus und denke, jeder versteht mich. Auch in Deutsch. Okay, zurück. Wir geben hier. Wir neigen Beziehungen dazu, auseinanderzuleben, wenn wir nicht Aufmerksamkeit drauf achten. Oder da bleiben Konflikte ungelöst und Ehe hängen an seidene Faden. Und auf einmal brechen Arbeitsteam auseinander, Kleingruppen verlieren innerlich den Kontakt zueinander. Familien zum Beispiel neigen auf einmal zu geschäftigter Betriebsamkeit oder Isolierung. Und Sportmannschaften gehen mit großen Schritten aufs Tabellenende zu. Freunde, die keine Zeit mehr füreinander finden, werden zu guten Bekannten. Man muss etwas pflegen, wenn man das will, wenn man das haben möchte. Und ich finde, jeder hat seine Pflegungskit. Und ich glaube, das fällt auch schwer, weil du gehst auf jemanden zu und du pflegst die Beziehung, wie du denkst, ist richtig. Und der andere sagt, ich will jetzt nicht poliert werden. Das will ich nicht. Ich sehe ganz klar und deutlich. Und da ist auch diese Absprache, was macht man, wie pflegt man und wie offen ist der Gegenüber, das zuzulassen. Es ist gar nicht so leicht.
Immer wenn zwei Menschen miteinander in Kontakt treten, dann hat es ein Ergebnis, wenn sie wieder auseinandergehen. Und zwar gehst du entweder besser und energiegeladener von der Person weg oder es geht dir schlechter oder erschöpfter. Kennst du das manchmal, du bist mit einer Person und dann hat die dich, das hat dich so richtig ausgesaugt oder leer gemacht. Und dann triffst du andere Personen, die bauen dich voll auf und bist du danach so total happy. Mir kommt es manchmal vor, als ob wir so einen kleinen Bankautomaten hier bei uns tragen, wie die Bedienungen. Ne, im Laden so und wo man so aufladen kann oder runterladen kann und dann gehe ich so und ich begegne eine Person und dann gehe ich der Kerstin und dann lädt sich das auf und dann habe ich hier wieder Guthaben drauf und dann gehe ich weiter zu einer anderen Person und dann merke ich, wie das Guthaben so wegrattert und dann sogar in den Dispo runtergeht. Ich denke mir, aber so ist es manchmal im Leben. Und was total schön ist, wir als Christen haben einen super Vorteil. Weil der uns zuerst geliebt hat, hilft uns anderen mit Liebe zu begegnen. Und selbst die dann manchmal von dir eher so wegnehmen, da hast du schon aufgeladen von Gottes Liebe in dir. Ich möchte euch da noch ein Beispiel aus der Natur geben. Es ist ganz interessant, bei Tieren ist es ein bisschen ähnlich. Und zwar einen großen Unterschied stellen wir zum Beispiel bei Hunden und Katzen fest. Ein Hund sagt zum Beispiel, du liebst mich, du fütterst mich, du gibst mir ein Dach über dem Kopf, du sorgst für mich, du musst Gott sein. Ich gebe dir alles. Ich wedel mit dem Schwanz, ich liebe dich, ich bussel dich ab. Du bist mein Ein und Alles. Eine Katze sagt, du liebst mich, du fütterst mich, du gibst mir ein Dach über dem Kopf, du sorgst für mich. Ich muss Gott sein. Mit anderen Worten, wenn du geliebt sein möchtest, besorg den Hund. Wenn du einen Chef brauchst, besorg dir eine Katze. Und dieser lustige Vergleich, der soll einfach andeuten, dass es in unserem Leben im übertragenen Sinne so Hundemenschen und Katzenmenschen gibt. Was bedeutet das? Nun, es gibt halt manche, die nehmen von uns und dann gibt es andere, die eher geben. Und was macht den Unterschied aus? Naja, mit Sicherheit so der Rucksack, den die Leute oft so im Leben mit sich tragen. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt für uns heute, andere Menschen wahrzunehmen. Wenn wir darüber heute lesen und gerade auch über diese Baustellen, und jeder von uns ist eine Baustelle im Herrn, alle im Prozess der Jüngerschaft, dann ist das Schöne dabei, wir müssen uns nicht nur nach Hundemenschen ausstrecken. Hauptsache, jemand gibt mir Kraft oder Energie. Nee, Gott hilft uns einerseits, weil wir wissen, wir sind selber im Prozess, aber andererseits, er hat uns zuerst geliebt. Seine Liebe ist in uns, seine Kraft, sein Heiliger Geist, seine Dynamis ist in uns. Und die hilft uns auch, den Katzenmenschen zu begegnen. Und die Botschaft ist heute Morgen in den Beziehungen einfach da, Gnade und Liebe zu haben. Wenn du jemand begegnest, der eher von dir nimmt, dann denk auch daran, dass du selber mal jemand warst, der bedürftig war oder jetzt gerade noch bedürftig ist. Es geht nicht darum, Leute in Schubladen zu stecken, sondern es geht darum, Beziehungsintelligenz und Weisheit zu haben, wie begegne ich jemanden. So, seid ihr bereit fürs dritte Schild? Habt ihr schon gerätselt, was es ist? Einbahnstraße, ui. Sackgasse. Das hatten wir sogar auch in Überlegung. Kerstin, was ist das dritte Schild?
Das dritte Schild ist Achtung, Unfall. Oh nein, jeder Mensch geht durch Krisen, klein oder groß, jeder einzeln. Sei es in Familie, sei es in deiner Arbeit, sei es mit dir persönlich. Du gehst durch eine Krise und das baut und pusht etwas in dir auf, wo du sehr, sehr zerbrechlich bist. Und es ist in dem Moment, man kann das auch mit der Körpersprache auch erkennen tatsächlich, und zwar mit Schultern. Und zwar siehst du, die Schultern zucken, ist ein Zeichen des Resignation, Unsicherheit und Kapitulation. Und gestraffte Schultern dagegen lassen auf Selbstvertrauen. Also Christian, wenn du wirklich so durchgehst im Leben, dann we're gonna have a problem.
Fällt es eigentlich auf, dass wir 20 Jahre Jugendpastoren waren?
Nee, weil sonst würden wir sagen, yo Digger, jetzt geht's los. Genau, so, genau. Aber da hast du dann mit diesen gestrafften Schultern Selbstvertrauen und Sicherheit. Und eingefahrene Schultern sind jedoch ein Zeichen der Unterwürfigkeit und des Aufgebens. Und vielleicht sagen wir sogar mit unseren Worten, ja, ich bin mir sicher. Aber eigentlich gleich signalisieren wir mit unseren Schultern ein ganz anderes Thema. Ich bin gar nicht sicher. Und wenn jemand die Fähigkeit hat, mit allem fertig zu werden, was das Leben ihm bringt, dann sprechen wir davon, dass er breite Schultern hat. Wir zeigen Stärke, wenn wir schwere Lasten schultern können. Genau. So, wenn wir solch einen Unfall in unser Leben bauen, dann ruft unser Schild, Achtung, Unfall, ich brauche Hilfe. Und ich glaube, wir sitzen alle hier und jeder in einem Bereich in unseres Lebens schreit, ich brauche Hilfe. Auch auf YouTube. Du sitzt da und du hörst es zu und du sagst, ich brauche Hilfe. Und eigentlich, was man sagt damit, ist, verringere bitte den Tempo, wenn du mich begegnest. Und ich möchte, dass du erkennst meinen Zustand oder wo ich gerade bin. Ermutige mich, wenn ich versucht bin, aufzugeben. Sei ein Cheerleader für andere Leute. Und sag mir die Wahrheit, um mich wach zu rütteln. Weißt du was? Ihr sitzt alle da und ich glaube, innerlich nickt ihr und sagt, ja, sag mir die Wahrheit. Da machen wir Übung. Ich sag dir jetzt die Wahrheit. Das war ein bisschen viel. Das packe ich nicht. Und eigentlich, wenn wir wissen, dass der Herz gegenüber es gut mit uns meint, dann auch, wenn es zwickt oder Äußerungen geschafft werden. Und ich kenne mich selber. Wenn jemand mir Kritik, ich muss erstmal und erstmal Moment. Es gibt dann 7 Punkte, die ich jetzt rauslegen kann, die total voll wertvoll sind für der Gegenüber. Und dann gehe ich weg und ich denke, boah, jemand hat mir die Wahrheit gesagt. Die lieben mich. Die sagen mir die Wahrheit. So, es ist nicht Timing. Und da möchte ich das kurz sagen heute Morgen. Es ist nicht der Timing, wie du sofort reagierst. Es ist, ob du danach richtig reagierst. Und da kannst du wirklich mit Jesus da durchgehen. Und er schildert dir Dinge, dir nicht zu verletzen, sondern einfach, damit du besser wirst. Ist das nicht cool? damit du verfeinert wirst in deinem Sein und in deine Identität. Ich finde das bombastisch. Er lässt dich einfach nicht, wie du bist, und sagt, naja, wenn du Himmel kommst, dann arbeiten wir weiter. Sondern jetzt dürfen wir. Das finde ich genial. Oder man sagt, motiviere mich, glaube an mich, sag mir wieder neu, wozu Gott mich berufen hat. Inspiriere mich. Wir brauchen Leute, die einem inspirieren. Stimmt's? Ja, gut. Und mit anderen Worten, hilf mir, die Lasten zu schultern, die mir das Leben gerade auferlegt. Wir würden nicht dazu erschaffen, um mit eingezogenen Schultern durchs Leben zu gehen. Wir wurden erschaffen, um mit straffen Schultern zu leben, aber niemand von uns wird das auf Dauer aus sich heraus schaffen. Es ist ein Geschenk, das wir uns gegenseitig machen können. So, was sagt es? Wir brauchen einander. God is a team player. He's not into shooting stars. Die gehen dann schnell aus, sondern er ist wirklich für Teamarbeit.
So, wir hoffen, ihr habt heute ein bisschen was dazugelernt. Vielleicht habt ihr vieles auch schon gekannt, die Schilder des anderen wahrzunehmen, den anderen wahrzunehmen. Das ist oft nicht so offensichtlich. Bist bereute da, mit gewissen Augen des Herzens auf den anderen zu schauen und den zu sehen. Wir wollen euch abschließend noch ein Bild mitgeben. Und zwar ist das folgendes, die Zwiebel. Die Gemüsezwiebel ist ein interessantes Phänomen. Ich stelle mir echt die Frage, wer das erste Mal auf die Idee kam, die zu nutzen. Oh, eine Zwiebel. Riecht scharf, schmeckt kreislig. Wieso? Die sieht unattraktiv aus, sie schmeckt roh und allein gar nicht. Sie tränt in den Augen. Die Zwiebel spielt ihre Vielfalt jedoch bei ganz vielen Gerichten aus. Franzosen machen sogar Zwiebelsuppe aus ihr. Als Hauptbestandteil. Wie schafft die Zwiebel das? Und das finde ich jetzt sehr interessant. Und dieses Bild soll ein Vergleich sein auf unsere Interaktion miteinander. Die Zwiebel wird dann zum Genuss, wenn sie Teil der Vielfalt mit anderen Dingen wird. In der Isolation ist die Zwiebel nicht schön. Aber da, wo sie anfängt, sich zu vermengen, um zum Nutzen zu werden, da wird sie zum Genuss. Als zweites, die Zwiebel muss sich verletzlich zeigen und Schichten ablegen, damit sie im Miteinander zum gemeinsamen Genuss wird. Erstmal die Schalen ab, ein paar Schichten wegnehmen und dann kann es losgehen. Und man könnte sogar Folgendes sagen, und das wird jetzt fast hier so messianisch, man könnte sogar sagen, dass die Zwiebel sich selbst hingibt oder aufgibt für andere. Wer die größte Liebe unter sich hat, der gibt sein Leben für die anderen. So stirbt eine Zwiebel jeden Tag für unsere leckere Essen. Oh. Ich mache das bewusst überspitzt, weil überspitzte Beispiele bleiben hängen. Und das nächste Mal, wenn du eine Zwiebel in die Hand nimmst, und das ist so ein cooles Beispiel, Christian, das Beispiel ist echt gut, weil die Leute ganz oft Zwiebeln in die Hand nehmen. Das nächste Mal, wenn du eine Zwiebel in die Hand nimmst und die schneidest, dann denk daran, dass es in Beziehung darum geht, sich mit anderen zu vermengen, dass es darum geht, die Schichten abzulegen, damit es ein gemeinsamer Genuss wird. Kerstin hat schon gesagt, wir müssen manchmal schwere Sätze sagen. Der erste schwere Satz, den wir schon gesagt haben, ist, ich brauche Hilfe. Bitte hilf mir, ich kann es nicht alleine. Es gibt noch zwei andere schwere Sätze. Der eine ist, das war mein Fehler. Ich sehe ein, dass ich schuld bin. Der dritte Satz ist, bitte vergib mir, ich will es in Zukunft besser machen. Und das soll so ein bisschen ein Teaser, ein Ansporn sein für nächsten Sonntag. Da werden wir nicht auf den anderen schauen, sondern da schauen wir ein bisschen auf uns, was es an uns liegt, wie wir Beziehungen besser leben können. Jetzt hatten wir relativ wenig Bibelstellen heute Morgen. Dem wollen wir noch abschließend gerecht werden. Was hat denn das alles mit Jesus zu tun, diese Beziehungsintelligenz? Ganz einfach. Zwei Gebote hat er uns gegeben. Was war das erste? Sehr gut, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit all deinem Sein, Verstand etc. Und dann Matthäus 22, Vers 39, das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es geht darum, den Nächsten zu lieben und Liebe zu teilen.
Ich würde gerne, dass ihr echt eine Übung macht diese Woche. Und zwar, dass ihr lernt, ohne auszureden, eine Ausrede zu suchen, wenn du Fehler machst, dass du einfach es stehen lässt und sagst, es tut mir leid. Unsere Gesellschaft hat dieses Wort verloren. Es gibt Ausreden, es gibt Erklärungen, es gibt, ja, man kann das so betrachten. Aber diese wirklich aufrichtige, es tut mir leid, dass du so gefühlt hast. Es tut mir leid, dass dein Empfinden so ist. Es tut mir leid, dass ich nicht aufmerksam war auf diesen Punkt. Wir brauchen das wieder in unserer Gesellschaft. Warum? Weil es ein Wert ist, der eigentlich was Kostbares ist, der für die Zukunft etwas Gutes aufbaut, statt eigentlich versteckt. Es ist ein offenbarender Satz. Und wir leben zurzeit in Gesellschaft, wo wir sehr viel verstecken, sehr viel einfach unter den Teppich und das ist alles gut. Und deshalb möchte ich, dass wir das üben. Seid ihr bereit, das zu tun diese Woche? So sofort, dass du denkst, ja, aber, kommt aus deinem Mund nicht ja, aber, sondern es tut mir leid.
Wir haben so ein paar Beispiele gebracht, manche auch sehr lustig. Es geht darum, den anderen wahrzunehmen. Ich glaube, dass wir alle in mancher Beziehungsbereichen verletzt wurden. Manche dieser Verletzungen, die habt ihr schon verarbeitet, die habt ihr schon ans Kreuz gebracht. Aber wir wollen heute zum Abschluss des Gottesdienstes nochmal einen Moment geben. Und da dürft ihr gerne auch nochmal die Musik jetzt wahrnehmen, auf euch wirken lassen und einfach vielleicht auch die Augen schließen und für euch und einfach mal so schauen in dein Herz. Schau mal in dein Herz und in deine Gedanken und schau mal, gibt es da noch was, wo du verletzt bist? Wo du sagst, hey, der andere hat mich nicht wahrgenommen, der hat mein Stoppschild nicht gesehen, der hat mich voll überfahren. Der hat die Baustelle nicht gesehen, der hat so getan, als ob alles gut ist. Der hat den Unfall nicht wahrgenommen, der hat mich einfach überrannt. Ich möchte einfach ein Gebet sprechen, um zu helfen, das vor Gott wirklich zu bringen. Gott möchte dich heilen von deinen Verletzungen in Beziehungen mit anderen Menschen. Manchmal halten wir das fest und denken, das gibt uns Kraft. Aber das Gegenteil ist der Fall, es nimmt uns Kraft, es beeinträchtigt uns. Und Herr, da wo wir erkennen, dass wir noch Verletzungen in uns tragen, bitte ich dich, dass du mit deiner heilenden Hand reinkommst, dass du deine Liebe ausgießt in unsere Herzen, Herr, und dass du uns Kraft schenkst, diese Verletzungen zu vergeben. Wir bringen das an dein Kreuz, wir heften es da dran, danke dir, dass du allen Schmerz getragen hast, auch diese Verletzungen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, in einen Vergebungsprozess zu gehen. Und wenn du bereit bist, dann kannst du sagen, ich vergebe dieser Person, dass sie mich verletzt hat. Ich vergebe diese bewusste oder unbewusste Handlung, die mich verletzt hat. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns da auch Mut schenkst, auf Personen zuzugehen, wo Verletzungen sind, dass du uns den Mut schenkst, ehrlich zu sein, mutig zu sein, das auch anzusprechen. Und ich bitte dich, dass du Heilung schenkst, dass du Wiederherstellung schenkst, dass du Beziehungen heilst, die gerade krank sind, denen es nicht gut geht. Ich bete auch für unsere Ehen, dass wir uns da nach all den Jahren wieder ganz neu bewusst wahrnehmen, den anderen wertschätzen, höher achten als uns selbst. Danke, dass es möglich ist, weil du uns zuerst geliebt hast. Wir sind geliebt. Und deine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Hilf uns zu lieben. Hilf uns, den anderen zu sehen und wahrzunehmen. Hilf uns zuzuhören und schenk uns das rechte Wort zur rechten Zeit.
Und Vater, ich bete, dass du uns hilfst mit unserer Angst und auch unser Stolz. Das sind die zwei Gründe, warum wir nicht aufeinander zugehen, weil es uns hindert, den Stolz einfach niederzulegen und zu erkennen, dass jemand schmerzt in der Verhalten oder Worte, die wir gesagt haben. Oder es ist der Angst, wie wird der andere reagieren, wenn wir kommen und uns verletzlich zeigen. Und ich bete einfach, dass du uns hilfst, nicht auf das zu schauen, sondern es wirklich vor deinem Thron niederzulegen und erlauben, immer wieder, dein Gott sieht dein Herz und deine Intention. Dein Gott erkennt, warum du die Dinge tust. Und er ist der Belohner deines Herzens und auch deiner Seele. Nicht dein Mensch, nicht wie ein Mensch reagiert, aber Gott selber ist derjenige, der dich zujubelt, wenn du einen Schritt machst, wo es dich Bammel verursacht oder Stolz verursacht, wirklich niederzulegen.
Amen. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht hat es heute auch was getriggert in dir. Vielleicht musst du heute auf eine Person hier in diesem Raum zugehen. Vielleicht musst du heute Nachmittag jemand anrufen. Vielleicht musst du jemanden treffen und nochmal was nachbesprechen. Ich wünsche dir Mut und Gottes Kraft und Liebe, das zu tun. Weil Gott wünscht sich das für uns, dass da, wo es einen Knick hat, dass es wieder gerade wird.